Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Psychologie to go. Mein Name ist Franka Ceruti und ich bin von Beruf Psychotherapeutin und ich lasse direkt die Katze aus dem Sack. Christian ist wieder da. Juhu!
Oh, es wurde aber auch Zeit. Ich hab's vermisst.
Hallo Christian.
Hallo Schönheit.
Christian ist vom Beruf Psychiater, also das heißt Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wir sind verheiratet und zwar miteinander. Denn das sorgt immer mal wieder für Irritation in diesem Podcast.
Ja, bei den meisten hoffe ich nicht mehr.
Nee, inzwischen wahrscheinlich nicht mehr. Christian, ich habe gedacht, wir wenden uns mal wieder einem sehr klassischen Psychologie-Thema zu, das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist im Podcast in letzter Zeit, und zwar Depression.
Das sollten wir tatsächlich tun. Die letzte Folge dazu ist auch schon wirklich länger her und es gibt ja auch immer ein paar neue Entwicklungen auf der Welt.
Genau, und zwar kam ich drauf, weil ich ein sehr intensives Gespräch hatte mit Thomas. Über Thomas erzähle ich gleich auch noch ein bisschen mehr, der wirklich buchstäblich bis zum Tag seiner Aufnahme in der Psychiatrie keine Ahnung hatte, dass er an einer Depression leidet.
Ein bisschen erstaunlich und ein bisschen nicht, weil das kommt immer wieder mal vor. Und es überrascht mich überhaupt nicht, dass das einem Mann passiert ist. Ich will ja gar nicht sexistisch sein, aber vor mir haben schon so zahlreiche gestandene Männer gesessen, die von einer Depression so überrollt worden sind und dann so überrascht davon waren, dass das alles tatsächlich ist, dass es sie getroffen hat, weil sie es auch vorher schon so ein bisschen abgetan haben oder es nicht glauben konnten. Das ist übrigens, was ja häufig vorkommt, ne? Viele Leute, die eine Depression das erste Mal erleiden, sagen, dass man das niemandem richtig erklären kann, wenn man es nicht selbst gefühlt hat.
Aber kannst du es trotzdem mal versuchen zu erklären? Also ich glaube, das Missverständnis von Thomas bestand vor allen Dingen darin, dass er Depressionen ganz klassisch mit Traurigkeit in Verbindung gebracht hat. Das war aber jetzt nicht das, was er in erster Linie gespürt hat, sondern er konnte sich vor allen Dingen überhaupt nicht mehr konzentrieren. Er hatte schwerste Schlafstörungen und er war vor allen Dingen sehr, sehr angespannt und gereizt.
Das ist tatsächlich bei Männern etwas häufiger als bei Frauen. Und im Wort Depression, also niedergedrückt sein, steckt auch die Hauptsymptomatik durchaus schon drinne. Und es heißt ja nicht Traurigkeit, sondern es ist eine schwerste Niedergedrücktheit. Und die kann sich natürlich in der Stimmungslage, und das ist auch häufig, äußern. Wenn die Stimmung niedergedrückt ist, heißt es aber nicht automatisch traurig. Außerdem ist für gewöhnlich der Antrieb niedergedrückt. Das heißt, man kriegt sich kaum hochgezogen, hochgeschafft, irgendetwas zu erledigen.
Auch die Motivation und auch überhaupt das Interesse ist so auch gedrückt.
Ganz genau, das gehört ja zu den Kardinalsymptomen sozusagen. Ebenso wie die Interessenlosigkeit. Das heißt, was mich früher interessiert hat, was ich früher gerne gemacht habe, mache ich heute nicht mehr.
Ja, genau. Und auch wenn du vorher vielleicht begeistert auf Partys gegangen bist oder sehr umtriebig gewesen bist, im Rahmen einer Depression kannst du dich dafür einfach nicht mehr aufraffen. Es interessiert dich nicht mehr. Also du fühlst es auch nicht mehr.
Genau. Soziale Kontakte zu haben ist auch herniedergedrückt.
Ja.
Der soziale Rückzug ist ein weiteres Symptom.
Ja, und was viele unserer Patienten und Patientinnen schildern, ist ja auch, dass sie im Zuge dessen, wie als wäre das so eine Abwärtsspirale, irgendwann dann auch von sich selber glauben, ich kann nichts, ich schaffe nichts und dadurch so ganz stark auch in ihrem Selbstwertgefühl Einbußen erleben.
Genau, das Selbstwertgefühl ist auch niedergedrückt.
Stimmt, ja.
Und darin besteht ja auch tatsächlich häufig das Missverständnis beziehungsweise der Grund dafür, dass man es selber gar nicht als Depression wahrnimmt. Weil die eigenen Gedanken sind dunkel eingefärbt. Und da denkst du, das liegt halt daran, wie ich denke. und der Antrieb ist reduziert und du denkst, boah, ich bin einfach lustlos und faul.
Mhm. Und dein Selbstwertgefühl schrumpft und du denkst, ja klar, gibt auch jetzt nichts gerade, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Und das ist so eine typische Abwärtsspirale, wo Menschen dann auch manchmal ihr ganz klar von der depressiven Symptomatik eingetrübtes Denken nicht als Krankheitszeichen bewerten, sondern wirklich denken, ja, so bin ich eben und so ist das halt.
Ja.
Eigentlich finde ich das krass, dass so die grundlegenden depressiven Symptome, die ich jetzt mal umreißen würde mit einer niedergedrückten Stimmungslage, häufig Schlafstörungen, häufig Konzentrationsstörungen, dass das immer noch nicht so ganz bekannt ist, obwohl rein statistisch gesehen jeder fünfte Erwachsene in Deutschland einmal eine Depression haben wird.
Das ist sozusagen das Lebenszeitrisiko.
Ja, genau. Ne? Mhm. Aber nochmal, es ist eben nicht immer nur das, sondern gerade in letzter Zeit wird ja auch ein bisschen genderspezifischer geforscht.
Mhm.
Und da stellen wir zum Beispiel fest, dass Frauen fast doppelt so häufig diagnostiziert werden als depressiv im Vergleich zu Männern. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie wirklich doppelt so häufig betroffen sind, richtig?
So ist es. Unter anderem deswegen, weil sich bei Männern manchmal ganz atypische Symptome zeigen.
Mhm.
Wie zum Beispiel eine erhöhte Aggressivität.
Ja, oder sehr riskantes Verhalten, auch im Straßenverkehr, was ja mit der Aggressivität häufig einhergeht.
So ganz genau weiß man noch nicht, woran das liegt. Ich könnte jetzt mal raten, aber unter anderem ist es bei Männern ja eine häufigere Strategie, frustrierenden Erlebnissen oder Gefühlen eher so was Kraftvolles entgegenzusetzen.
Mhm.
Ne? Und wenn das so gelernt ist, dann kommt das auch eher so raus.
Ja, also es gibt wahrscheinlich auch sowas wie soziokulturelle Unterschiede, wie sich diese emotionale Schieflage überhaupt in Anführungsstrichen ausdrücken darf.
Mir fällt noch was Untypisches bei Depressionen ein. Es gibt die sogenannte lavierte Depression. Das nennt man dann so, wenn vor allen Dingen körperliche Symptome im Vordergrund stehen.
Also larviert, so wie eine Larve? Und es wird nicht entlarvt, oder was?
Ja, genau. Also versteckt. Verborgen,
ja.
Und vielleicht auch dem Blick des Therapeuten und Diagnostikers nicht zugänglich.
Mhm.
Ja? Im Vordergrund stehen die körperlichen Symptome, Schmerzen, Herzprobleme, Herzrasen und solche Sachen. Aber auch Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust und Schlafstörung. Wenn fast nur diese Art von greifbar körperlicher Symptomatik auftritt, und meistens im Nachhinein dann rauskommt, dass da keine körperliche Ursache war, aber im Zuge der verbesserten Stimmung die körperlichen Symptome verschwinden, dann weiß man spätestens, war eine lavierte Depression.
Okay, ich finde den Begriff jetzt nicht mehr so geläufig. Ich glaube, da muss man natürlich differenzialdiagnostisch auch gut hingucken, weil es gibt ja auch sowas wie eine Somatisierungsstörung oder eine Hypochondrie, die explizit auch mit so Gesundheitsängsten, aber auch mit Körpersymptomen einhergeht. Aber es ist ja spannend zu wissen auf jeden Fall, dass sich eine Depression auch stark körperlich zeigen kann und eben überhaupt nicht explizit in Traurigkeit.
Das ist spannend. Es hängt halt alles ein bisschen miteinander zusammen.
Mhm.
Warum hilft denn bitte Sport so gut bei Depressionen,
mhm,
wenn man es denn schafft, sich aufzuraffen, den zu machen?
Ja, das stimmt.
Also das ist in Studien bewiesen, dass das sehr zur Symptomreduzierung beitragen kann. Sport hilft gut. Übrigens, wo wir dabei sind, gibt es noch eine Studie dazu. Weißt du, was noch gut hilft? Gartenarbeit.
Das ist Sport. Deshalb. Das ist Sport in der Natur.
Ja, tatsächlich. Gab's eine Untersuchung dazu. Und teilweise ist Gartenarbeit, wenn man die Dauer bedenkt, ja, ob Sport oder Gartenarbeit, noch ein bisschen besser.
Wirklich?
Man vermutet wegen dem Grün um sich herum. Ja, genau, weiß man es nicht, aber
glaube ich sofort.
Ist ein Studienergebnis.
Glaube ich sofort dran, dass ein bisschen in der Natur sich bewegen wahrscheinlich in vielfacher Hinsicht positivere Effekte hat als einsam auf einem Laufband oder so. Weißt du?
Kann ich mir auch einfach, also vom Gefühl her schon richtig vorstellen.
Ja, absolut.
Und wo wir schon dabei sind, wenn Gartenarbeit ein Hobby ist, dann ist das auch wieder ein bisschen seelisch schützend. Auch da gibt es statistische Erhebungen, vor allen Dingen bei älteren Menschen, Pensionären. Wenn die ein Hobby haben, sind sie deutlich weniger anfällig für Depressionen, als wenn nicht. Mhm.
Aber wo du gerade noch mit so ein bisschen nicht mehr ganz so gebräuchlichen Begriffen kommst, wie larvierte Depression, was ist denn die agitierte Depression? Dann können wir das doch auch noch eben besprechen.
Ja, wir haben ja vorhin gesagt, dass ein typisches Symptom die Niedergedrücktheit und Niedergeschlagenheit ist. Bei der agitierten Depression sieht das ganz anders aus von außen, fühlt sich auch ein bisschen anders an. Da steht die innere Unruhe im Vordergrund und die Unruhe bleibt nicht innen, sondern sie zeigt sich nach außen. Die Betroffenen haben einen ständigen Bewegungsdrang, haben irgendwas zu tun, möchten viel sprechen, sind manchmal sogar fast logorösch. Das heißt, Sprechdurchfall.
Logorö, mhm. So ja. Wie Diarrhö, nur mit Worten.
Ja, genau. Mhm. Haben immer so ein Gefühl, irgendwie getrieben zu sein, aber die Handlungen sind häufig etwas ungezielt.
Weißt also du? Sie machen irgendwas, aber nicht, also weil sie einfach so eine starke innere Unruhe verspüren, aber das ist nicht immer von Erfolg gekrönt und auch nicht immer das, was jetzt dran wäre, sondern Nein. Es geht eigentlich primär ums irgendwas machen.
Genau. Mhm. Ja, der inneren Unruhe so irgendwie ein Ventil geben.
Ah ja. Ja, und das ist kein typisches Symptom, aber so kann Depression auch aussehen.
Ja, wie so häufig in der Medizin ist es manchmal ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Mhm. So ist es ja zum Beispiel auch so, dass für gewöhnlich eine Depression mit Appetitlosigkeit einhergeht. Mhm. Aber in wenigen Fällen, einstellige Prozentzahl, kommt es zu einer Appetitsteigerung und einer Gewichtszunahme.
Aber man kann grob festhalten, dass Depression sich sehr häufig tatsächlich auch am Gewicht zeigt, in die eine ja. oder andere Richtung. Ja. Also bei nahezu allen unseren Patientinnen und Patienten kommt es im Rahmen der Depression zu einer Veränderung. Manche nehmen ganz stark ab, weil sie überhaupt nicht mehr essen können und gar keinen Appetit haben. Und bei wenigen Prozent geht es genau in die andere Richtung.
Genau, mhm. So ist es beim Schlaf ja auch manchmal. Ja. Für gewöhnlich gibt es Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, sogenanntes morgendliches Früherwachen. Das ist so ganz typisch, nach 2-3 Stunden schon wieder aufzuwachen. Mhm. Ja, auch noch mit so einem ganz unangenehmen Gefühl. Und gelegentlich, auch wieder im einstelligen Prozentbereich, kommt es vor, dass es ein Überschlafen gibt.
Ja, ne? Dass die Menschen im Grunde gar nicht mehr aufstehen wollen und können und wirklich wahnsinnig schläfrig sind und nach kleinsten Anstrengungen auch wirklich ernsthaft müde und die schlafen ganz, ganz viel.
Ja, 14 Stunden am Tag, keine Seltenheit.
Ja.
Ja.
Und was wir aus der Forschung auch wissen, ist, dass etwa ein Drittel der Personen, die eine Depression diagnostiziert bekommen, gleichzeitig auch einen missbräuchlichen Substanzmittelkonsum zeigen. Sprich, zu viel trinken, also Alkohol trinken oder andere Substanzen missbrauchen und auch da gibt es, glaube ich, geschlechtsspezifische Unterschiede. Insofern, dass Männer häufig dann zum Alkohol greifen, also durchaus Frauen auch, aber wenn man sich das statistisch anschaut, sind Frauen eher von zum Beispiel einer Tablettenabhängigkeit bedroht.
Ah, okay.
Und Männer häufiger von Alkoholabusus.
Das ist übrigens gar nicht so selten, dass der Einstieg in eine Alkoholabhängigkeit mit Depression oder anderen seelischen Schieflagen beginnt. Weil Alkohol einfach nur als schnell verfügbares und extrem schnell wirksames, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Medikament
ja.
genutzt wird. Obwohl es natürlich kein Medikament ist, hat eine pharmakologische Wirkung, das kann man schon so sagen, mhm. ne? Hat aber extreme Nebenwirkungen. Übrigens darf ich eine kurze eckige Klammer machen. Mhm. Wenn man bei einem Bier auf die gleiche Art und Weise einen Waschzettel, so ein Nebenwirkungszettel, wie bei allen anderen Medikamenten dazulegen müsste, da wäre aber was los, was da alles draufstände.
Was würde denn draufstehen bei einem Nebenwirkungszettel von Alkohol?
Angefangen von das Führen von Maschinen und Autos ist nicht mehr möglich, kann die Sicht behindern, kann das Gleichgewichtssystem schädigen, kann zu Magengeschwüren führen, kann zu einer Überproduktion von Säure führen, kann zu einer Reduktion des Blutzuckerspiegels führen, kann zu Heißhungerattacken führen und zu Gewichtszunahme, kann zu Depressionen führen, kann zu Impulskontrollstörungen führen, kann zu einer schweren neurologischen Schädigungen im Sinne einer Demenz führen, kann zu verschiedenen Krebsarten beitragen, darunter Magen- und Darmkrebsarten.
Schon ein bisschen witzig, ne, wenn man sich das vor Augen führt und dass Leute völlig gedankenlos gerne ihre emotionalen Schieflagen mit Alkohol zuschütten wollen, aber sagen, ne, Psychopharmaka, die nehme ich nicht.
Ja.
Schwierig.
Das ist aus unserer Sicht nach all den Jahren Erfahrung durchaus etwas widersprüchlich und aus unserer Sicht sehr kurz gedacht.
Aber okay. Jetzt ist die eckige Klammer zu. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass auch wenn man an einer Person einen erheblich gesteigerten Alkoholkonsum wahrnimmt, man ja mal in Richtung Depression denken kann. Also dass vielleicht durch diesen Konsum im Grunde was dahinterliegendes maskiert wird.
Ja, so als Kliniker muss man auch daran denken.
Mhm.
Machen wir für gewöhnlich auch. Das ganz Gemeine an der Sache ist, dass natürlich Alkohol über die Dauer der Zeit, was ich immer sage, ein Depressivum darstellt. Das heißt, von zu viel trinken wird man depressiv. Und am Ende ist es gar nicht mehr so leicht, auseinanderzuhalten, was war zuerst.
Ja, ich glaube, wir vergessen das manchmal. Also insbesondere, wenn wir als ambulante PsychotherapeutInnen in der Praxis tätig sind, da auch nochmal genauer nachzufragen, wie es sich jetzt wirklich mit dem Konsum verhält. Weil Depressionen sind ja wirklich unser täglich Brot. Depressionen und Angststörungen sind die psychischen Erkrankungen, mit denen wir am allermeisten zu tun haben in der Praxis. Aber dass, wie gesagt, ein Drittel der betroffenen Menschen gleichzeitig ein Konsumproblem hat, wird, glaube ich, häufig übersehen auf Seiten der Behandler und Behandlerinnen und verschwiegen auf Seiten der Patienten und Patientinnen. Manchmal, weil sie es ahnen und nicht gern drüber sprechen wollen. Und manchmal, weil sie diesbezüglich überhaupt keine Zusammenhänge sehen.
Ja, genau.
Und kein Problembewusstsein haben und eben nicht wissen, dass jede Art von Konsum die Depression verschlimmert oder sogar mit auslöst.
Ja. Jetzt kommt Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
Weil du Franka bist?
So in der Art. Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, boah, mit 3 Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt,
dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
Ja, aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr.
Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins, ne?
Ja, ich weiß.
Monatliche
ja.
Kündbarkeit ist Freiheit.
Man ist also Frank und Fry.
Ja.
Und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal 4 Gigabyte on top. Es gibt dann also 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie4.
Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4, dauerhaft 4 Gigabyte monatlich extra.
Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/psychologie nachlesen.
Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
Ja, und die Kinder erst.
Werbung Ende.
Aber wo wir gerade bei den Auslösern sind, Depressionen, sagt man ja immer, sind multifaktoriell begründet. Was bedeutet das? Wodurch werden Depressionen ausgelöst?
Auf der Stoffwechselebene und mikroskopisch auf Rezeptorebene im Gehirn, weiß man es noch immer nicht genau.
Was? Frustrierend.
Das ist ziemlich gemein. Also man kommt der Sache immer näher, man weiß immer mehr. Früher hieß es ja mal, man hat zu wenig Serotonin. Das scheint irgendwie widerlegt zu sein. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die die Theorie aber ein bisschen stützen. Wenn man früher dachte, Serotoninrezeptoren auf der Zelloberfläche der Nervenzelle sind verantwortlich, weiß man heute, aha, wahrscheinlich ist es eher ein Rezeptor in der Zelle und so weiter. Also ein bisschen kompliziert. Dazu kommt noch, dass man durch Studien und die Auswertung der jeweiligen Statistiken noch ganz andere Faktoren identifiziert hat, die eine Rolle spielen können. Beispiel hormonelle Faktoren. Mhm. Wir wissen ja, dass postpartale Depressionen auftreten können. Das heißt, Depressionen nach einer Geburt.
Ja.
Wir wissen, dass das auch Altersgipfel hat. Das heißt, Frauen um die Menopause herum haben häufiger Depressionen.
Und da sind wir ja auch wieder bei einem geschlechtsspezifischen Unterschied. Also wenn wir wissen, dass Frauen häufiger an Depressionen erkranken rund um eine Geburt herum und rund um die Menopause herum, scheint es ja schon auch eine hormonelle Beteiligung zu geben, die bei Männern vielleicht nicht so ersichtlich zumindest ist.
Zumindest ist sie nicht so ersichtlich. Mhm. Wobei es da auch zumindest, ich sag mal, anekdotische Beschreibungen gibt.
Die Midlife-Crisis.
Die Midlife-Crisis oder auch Testosteronmangel zum Beispiel, mhm, der stark in Verbindung gebracht wird mit einer gewissen Niedergeschlagenheit bei Männern.
Ja.
Ja. Auch der Verlust an diesem kraftvollen Gefühl, das das durchaus mit sich bringt, mhm, ne, kann dazu führen. Ja, und das spielt eine Rolle. Es gibt eine relativ neue Studie zu Stress und der Zusammenhang von Stress und dem Darmmikrobiom bei Mäusen, hat man das festgestellt.
Oh, okay.
Unterschiedliche Darmbesiedlung bei Mäusen hat sehr mit der Stressresilienz zu tun. Die waren bei bestimmten Bakterien einfach etwas stressunempfindlicher oder haben sich besser erholt.
Also warte, wenn der Darm der Mäuse auf eine bestimmte Art und Weise bakteriell so oder so besiedelt ist,
ja,
konnten die besser mit Stress umgehen oder schlechter?
Ja.
Interessant. Und das ist insofern ein Faktor, weil wir wissen, dass Stress einer der hauptauslösenden Faktoren eigentlich, ja, für jede psychische Erkrankung ist, aber vor allen Dingen auch mit Depressionen in Zusammenhang steht.
Ja, genau.
Ah. Okay, spannend. Also das bedeutet, da wird weiter und weiter und weiter geforscht. Und nach allem, was wir wissen, werden Depressionen eben ausgelöst vor dem Hintergrund einer Kombination von verschiedenen Faktoren. Es gibt ja auch noch eine genetische Veranlagung. Wir wissen ja auch, dass Depressionen familiär gehäuft vorkommen. Und wenn man weiß, dass in der Eltern- oder der Großelterngeneration bereits Depressionen diagnostiziert waren oder, und ich schneide jetzt hier ein für manche Menschen vielleicht beklemmendes Thema, nämlich Suizidalität. Wenn man da weiß, dass die in den Vorgänger Generationen auch eine Rolle gespielt hat, dann hat man möglicherweise auch eine genetische Komponente. Diese persönliche Veranlagung in Kombination mit Stress im weitesten Sinne oder belastenden Lebensereignissen oder unbefriedigenden Beziehungen oder großen Druck am Arbeitsplatz, was auch immer, diese Kombination, und jetzt sagst du vielleicht auch noch die Darmbesiedelung, und dann noch hormonelle Schwankungen. All das zusammen kann dazu führen, dass sich eine depressive Symptomatik zeigt. Okay, aber das zeigt ja nochmal, dass Depressionen wirklich vielgestaltig sind. Also, dass auch eine Diagnose ein bisschen Fachkenntnis erfordert und ein bisschen Ahnung davon, wie viele verschiedene Gesichter Depression auch haben kann. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir ein Buch geschrieben haben. Das heißt, so wie dieser Podcast, Psychologie to go. Und im Kapitel über Depression findet sich auch eine Checkliste zur groben Selbsteinschätzung. Die dient nicht zur Selbstdiagnose, sondern die gibt dir als Hörerin oder Hörer einen Hinweis, ab wo du vielleicht mal mit einem Fachmenschen sprechen solltest, der dann diese ganzen diagnostischen Feinheiten, die wir jetzt hier gerade grob angerissen haben, nochmal mit dir durchgeht und eine vernünftige Diagnostik macht. Und das Buch ist auch für Angehörige, die vielleicht rätselnd vor ihrem Partner oder ihrer Partnerin stehen und bemerken, da ist irgendwas nicht in Ordnung und was kann ich jetzt tun? Nur mal so ein kleiner Hinweis. Ja, und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, könnte man noch erwähnen, dass Depressionen sich ja nicht nur als einzelne Episoden abspielen. Manchmal hat ein Mensch eine depressive Episode in seinem Leben und dann klingt das aus und er hat nie wieder diesbezügliche Beschwerden. Manchmal ist es aber so, dass Menschen immer mal wieder in so eine depressive Episode rutschen. Und wenn das der Fall ist, spricht man von einer rezidivierenden depressiven Störung. Das heißt, eine immer wiederkehrende Depression.
Ja, Franka, und dann gibt's ja noch dieses, ich sag mal, ein bisschen fiese Krankheitsbild, die sogenannte Dysthymie.
Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob andere weniger fies sind oder mehr fies oder ob man da eine Reihenfolge reinbringen kann, aber an der Dysthymie ist, glaube ich, besonders belastend, dass sie nicht so episodisch verläuft, sondern eher chronisch. Also es ist wie eine chronische Verstimmung über Jahre.
Das erreicht häufig nicht so dieses Vollbild einer schweren Depression, mhm, mit so Antriebslosigkeit, die dich nicht mehr Zähne putzen lässt und schwersten Suizidgedanken, mhm, sondern bleibt so ein bisschen dauerhaft unter der Normalgefühlschwelle.
Genau.
Das Problematische dabei, neben der Qual, das so lange Zeit zu haben, das ist auch, dass das gerne so ein bisschen der Persönlichkeit und dem Normalen zugeordnet wird, obwohl man es unter Umständen auch mit Antidepressiva oder Psychotherapie durchaus verbessern könnte. Weißt du, aber das, man denkt, ja, so bin ich halt.
Weil einen das so lang begleitet.
Ja.
Ne? Es ist eben nicht so eine abgegrenzte Episode und das macht es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, die Dysthymie überhaupt zu entdecken, weil sie sich so chronisch an dich heftet, dass du vielleicht wirklich irgendwann denkst, das ist mein Charakter. Ich bin halt nicht so glücklich. Ich habe halt nicht so viel Energie. Ich sehe halt nicht so die freudvollen Momente im Leben. Ich glaube auch, dass die Dysthymie häufiger übersehen wird aus dem Grund.
Glaube ich auch. Mhm. Glaube ich auch. Es könnte sich also lohnen, mal einen Fachmensch draufgucken zu lassen und einen Behandlungsversuch zu starten. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich das wäre, ich würde das versuchen.
Mhm.
Why not?
Ja, absolut. Und vielleicht auch nochmal wirklich zu gucken, retrospektiv, stimmt das überhaupt? Bin ich wirklich schon immer so gewesen oder bin ich schleichend da irgendwie reingerutscht? Und die Sachen, die wir heute auch jetzt in diesem Podcast so erzählt haben, sind ja vielleicht doch nicht Bestandteil schon immer gewesen vom Lebensgefühl. Wir haben noch eins vergessen, Christian. Depression ist ja manchmal auch das Gegenstück zu einer Manie. Auch das gibt's ja.
Ja.
Dass Menschen nicht nur in Anführungsstrichen den depressiven Pol kennen, den nach unten gezogenen, niedergedrückten, sondern eben auch das Gegenteil. Und dass sie so Jojo-mäßig manchmal hin und her schwanken zwischen diesen beiden Polen. Und das nennt man dann bipolare Störung.
Wer sich da noch mal näher informieren möchte, da haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Und die heißt: Was bedeutet bipolar? Und ist aus Mai 22.
Yes. Okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Es gibt Depressionen, die sich verstecken. Es gibt Depressionen, die sich ganz anders zeigen, als man erwarten würde. Es gibt Depressionen, das haben wir noch gar nicht gesagt, in einer Abstufung von leicht über mittelschwer bis schwer. Es gibt Depressionen, die sind episodisch. Es gibt welche, die sind immer wiederkehrend und es gibt welche, die verlaufen chronisch und die Betroffenen leiden im Grunde jahrelang. Es gibt Depressionen, die zeigen sich vor allen Dingen auf körperlicher Ebene und wirken deshalb manchmal auch wie eine körperliche Erkrankung. Ein Drittel aller Menschen mit Depressionen hat außerdem ein Konsumproblem.
Und wenn eine Depression, das haben wir noch nicht erwähnt, sehr besonders oder aber auch schwer verläuft, dann kommen sogenannte psychotische Symptome dazu.
Oh, richtig, genau. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Und auch das ist häufig nicht so bekannt. Es gibt Menschen, die im Rahmen ihrer Depression Gedanken entwickeln, die dann auch nicht mehr in der Realität verhaftet sind. Die glauben zum Beispiel tatsächlich, dass sie nichts wert sind oder dass egal was passiert, sie es schuld sind. Oder auch, dass ihre aktuelle Stimmungslage eine Strafe sein soll, die sie auch verdient haben. Ganz häufig ist auch sowas wie ein Verarmungswahn. Also irrationale Ängste zu entwickeln, das Leben nicht mehr bestreiten zu können. Und ich hatte auch schon Patientinnen und Patienten, die in diesen schweren Formen von Depressionen auch Halluzinationen entwickelt haben. In Form von Stimmen hören, aber hatte auch schon einen Patienten mit sogenannten olfaktorischen Halluzinationen, der war der festen Überzeugung, dass er schlecht riecht, weil er, so glaubte er, verrottet. Und das sind depressive Störungen, die sind vermischt mit einer Psychose.
Ja, und daran sieht man nochmal, wir sind Chemie und Strom und die verschiedenen Stoffwechselsysteme, die verschiedenen Neurotransmitter bedingen sich alle irgendwie gegenseitig. Und wenn ein System sehr stark aus dem Ruder läuft, kann das eben ein anderes System, das der Wahrnehmung beispielsweise, in Mitleidenschaft ziehen.
Und in diesem Fall würde man dann entweder eine schizoaffektive Störung diagnostizieren oder eine Depression mit psychotischen Symptomen. Aber Christian, ein wichtiges Thema im Kontext Depression können wir nicht ausklammern, will ich auch nicht, aber ich möchte eine Inhaltswarnung aussprechen. Ich möchte gerne noch was zum Thema Suizidalität sagen, aber wenn du als Hörerin oder Hörer dich von diesem Thema jetzt ganz unangenehm erwischt fühlst und es nicht hören möchtest, dann empfehle ich dir jetzt auszuschalten.
Tatsache ist, dass psychische Erkrankungen, genau wie körperliche Erkrankungen, nicht nur in verschiedenen Formen auftreten können, sondern eben auch verschieden verlaufen können, was den Ausgang angeht. Und es gibt Verlaufsformen, die können tödlich enden. Menschen mit Depressionen haben rein statistisch gesehen eine verkürzte Lebenserwartung. Und zwar von etwa 2,5 bis 4 Jahren.
Statistisch durchschnittlich. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, woran liegt das? Ist es so, dass Menschen innerhalb der Depression vielleicht sowieso nicht so doll auf ihre Gesundheit aufpassen?
Ist auch so tatsächlich, ja. Mhm. Das ist dir dann egal, weil wenn alles furchtbar ist, ist jetzt wurscht, ob du noch eine rauchst oder nicht.
Ah ja, okay. Ne? Ja, aber natürlich spielt in diese Statistik auch rein, dass in schlimmen und tragischen Fällen Menschen mit Depressionen sich selbst das Leben nehmen.
Das Suizidrisiko ist bei Menschen mit einer Depression 30-fach erhöht im Gegensatz zur, in Anführungszeichen, Normalbevölkerung, zur nicht erkrankten Bevölkerung.
Ja, und ich habe noch ein paar erschreckende Zahlen. Zum Beispiel stellt Suizid bei unter 30-jährigen Menschen die zweithäufigste Todesursache dar. Ha. Also wenn junge Menschen sterben, dann geschieht das in aller Regel durch einen Unfall, durch Drogen oder an zweithäufigster Stelle durch Suizid. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer bewusst machen, Depressionen sind häufig und sie können einen ganz schweren, tragischen Verlauf nehmen, wenn wir da nicht alle ein bisschen aufeinander aufpassen.
Deswegen ist es so wichtig, die möglichst rechtzeitig zu entlarven, zu diagnostizieren und auch zu behandeln.
Ich habe eine Zahl im Ärzteblatt gefunden, die sagen, dass 70% derjenigen, die eine schwere Depression haben, Suizidgedanken entwickeln. Und es kann verwoben sein, zum Beispiel mit einem Wahngeschehen, so wie wir das gerade schon geschildert haben. Die Welt ist besser dran ohne mich. Oder ich bin eine solche Belastung. Das kann ich niemandem zumuten. Oder auch, ich habe so schwere Schuld auf mich geladen. Ich habe es nicht verdient, weiterzuleben. Also das kann im Kontext von diesem psychotischen Erleben so sein. Es kann aber auch so sein, dass sich der Todeswunsch irgendwann einschleicht, weil es für die Betroffenen der einzige Weg zu sein scheint, wo sie sich Ruhe von erhoffen. Frieden, nicht so gequält zu sein.
Ja, man könnte sagen, es gibt eine einfache Rechnung. die da lautet, ich fühle mich so furchtbar, wenn ich eine Skala machen würde von Emotionen minus 10 bis plus 10, bin ich die ganze Zeit unter 0, immer bei minus 5. Depressionen können sich auch anfühlen, obwohl man weiß, dass das Gefühl ist wie körperlicher Schmerz. Und es geht und geht und geht nicht weg. Und als ein Symptom der Depression kommt ja auch noch Hoffnungslosigkeit häufig dazu. Das heißt auch die Überzeugung, das wird nie wieder besser. Und dann ist der, ich sag ja fast naheliegende Gedanke, na Menschenskinder, bin ich tot, habe ich wenigstens Gefühle 0 und nicht minus 5.
Ja.
Das ist eine Fehlannahme, das muss ich unbedingt jetzt sagen, das ist eine totale Fehlannahme. Unser Gehirn betrügt uns.
Ja.
Bei solchen Gedanken.
Depression bedeutet, dass du nicht du bist und dass deine Gedanken beherrscht werden von der Depression, die alles einfärben. Sie verzerren die Realität, sie verzerren das Denken. Das Denken wird komplett eingeengt auf ausschließlich das Negative. Und das ist ja nun mal die Depressionssymptomatik. Und vor diesem Hintergrund erscheint manchmal Suizid wie ein Ausweg oder eine Erlösung. Tatsächlich zeigt es aber in meinen Augen nur den sehr, sehr dringenden Behandlungsbedarf.
So ist es.
Und an dieser Stelle, wie immer, ich möchte gerne noch mal eine Folge explizit zur Suizidalität mit dir machen, Christian, aber an der Stelle möchte ich es mal dabei bewenden lassen, das einfach noch mal einzusortieren. Depressionen gehen häufig mit Suizidgedanken einher. Manchmal werden aus diesen Suizidgedanken und diesen vagen Vorstellungen von dann habe ich Ruhe oder andere haben ihre Ruhe, werden daraus konkrete suizidale Handlungsabsichten und die Betroffenen haben keine Hoffnung darauf, dass es besser werden könnte. Solltest du in dieser Situation sein oder eine angehörige Person in deinem Umfeld, jemand, an dem dir was liegt, ist in dieser Situation, dann ist es genau jetzt allerhöchste Eisenbahn, sofort zu handeln. Sofort.
Und das bedeutet, in die nächste Klinik gehen.
Jetzt.
Ja. Erstens, mit solchen konkreten Gedanken wirst du in einer Klinik auf jeden Fall aufgenommen. Auf jeden Fall. Zweitens, in der Klinik haben wir, so als die dortigen Ärztinnen und Ärzte, Medikamente, die sehr schnell für Erleichterung sorgen können. Ja, das gibt's. Und egal, was dein Kopf dir sagt, in Wirklichkeit gibt's Hoffnung.
Es gibt gerade einen Podcast, den ich sehr schätze. Der heißt Justitias Wille und der ist von den Podcaster-Kolleginnen Laura Wohlers und Paulina Kraser. Die machen eigentlich True Crime. Und ich habe ihn noch nicht zu Ende gehört, aber in diesem Fall geht es um einen Arzt, der vor Gericht steht, aufgrund von Beihilfe zum Suizid. Und ich äußere jetzt mal ganz ungefragt meine Meinung dazu. Es gab diese Stelle, wo die betroffene Patientin, die letztlich mit Hilfe des Arztes Suizid verübt, Medikation ablehnt wegen der Nebenwirkungen, die sie befürchtet. Und da habe ich gedacht, jetzt kriege ich einen Vogel. Das heißt...
Das finde ich aber nachvollziehbar.
Da habe ich gedacht, also. So jetzt beiß ich in die Tischkante. Das heißt, es sind... gar nicht alle Behandlungsmöglichkeiten, die uns bei Depressionen zur Verfügung stehen, ausgeschöpft worden. Und dann wurde bereits der Tod in Betracht gezogen von Seiten der Patientin. Klar, weil das zur Depression dazugehört, den Tod in Betracht zu ziehen. Aber von Seiten des Arztes? What the fucking hell? Also, und er äußert sich so, dass er es eine Arroganz der Psychiater und Psychiaterinnen empfindet, dass die das besser einschätzen könnten als er als Hausarzt. Da möchte ich sagen, wow, ich finde es eine ganz schöne Arroganz von einem fachfremden Kollegen, der falsche Instrumente heranzieht, um angeblich den freien Willen dieser Patientin meint abgeschätzt zu haben, zu sagen, er hätte sorgfältig agiert, nachdem er selber eingeräumt hat, diese Patientin hat überhaupt nicht alle Möglichkeiten, die die Medizin heutzutage bei der Behandlung auch von schweren Depressionen bereithält, mit ihr ausgeschöpft. Und er hat sie nicht ermuntert, das wenigstens zu versuchen. Da drehe ich durch. Also ich glaube, wir beide sprechen da einfach aus 20 Jahren Berufserfahrung, in denen wir mehrfach Menschen über diesen Punkt hinweg begleitet haben, die hinterher ein sehr glückliches Leben geführt haben, ein gutes Leben, ein Leben, das sie auch wieder als lohnenswert empfunden haben. Und ich bekomme, während ich hier spreche, wirklich Schweißausbrüche und ich bin so unfassbar wütend, wenn sowas passiert, dass Menschen aus Angst vor Nebenwirkungen irgendeine Behandlung ablehnen, die unfassbar hilfreich sein könnte. Ja, also ich bin gespannt, wie das Verfahren ausgeht, aber ich habe eine Meinung, das kam, glaube ich, rüber.
Tatsächlich ist es mit das Schönste an unserem Beruf, wenn man das begleiten kann. Und wir haben wirklich Leute aus tiefsten Tälern herausbegleitet und das ist schön, das nimmt einen mit, das ist, wofür man Dinge macht, das ist, ja, also sinnstiftend,
wofür wir den Beruf
freuen uns
machen,
mit.
Ja. Ja, aber darin steckt natürlich auch die Hoffnung, ne? Also Depression ist ein Arschloch, sagt unser Freund Gordon Schönwälder immer. Und das stimmt. Depression legt sich über das ganze Leben, sie legt sich über das Empfinden, sie legt sich aber eben auch und vor allen Dingen über das Denken.
Ja.
Und sie lässt dich glauben, dass es nie wieder besser wird. Und sie raubt dir jede Hoffnung und sie raubt dir jeden Funken an Freude und Lebensmut. Aber das ist ja genau die Depression. Und Depression ist eine Krankheit und sie ist behandelbar.
Und die Behandlungsmethoden werden immer besser. Es kommen immer noch neue Sachen dazu. Akutbehandlungen, die sehr schnell wirken können. Und wir werden auch das ist eine etwas neue Entwicklung, diagnostisch immer besser. Man hat ja früher gedacht, dass Depressionen so ein homogenes Krankheitsbild sind. Alle gleich.
Mhm.
Ne? Aber wie wir vorhin schon gesagt haben.
Nein, es ist unglaublich vielgestaltig.
Ja. Und dazu, und wenn wir jetzt noch mal kurz vom tödlichen möglichen Ausgang wegkommen, dazu gibt es auch eine relativ aktuelle Studie aus England. Und ich will es gar nicht so kompliziert machen. Raus kam bei dieser Erhebung mit schwer depressiven Patienten, dass 27% von denen eine eigene Unterart hatten. Da stand vor allen Dingen Antriebsstörung und Denkstörung, Denkfähigkeitsstörung im Vordergrund.
Also die konnten sich nicht konzentrieren und nicht mehr so flüssig denken, wie sie das von sich gewohnt waren.
Genau, und hatten höheren Antriebsstörungen.
Mhm.
Und bei denen haben klassische Antidepressiva einfach nicht gut angesprochen.
Okay, das heißt, wir lernen dazu, wir verstehen auch immer besser, warum Antidepressiva bei manchen Menschen überhaupt gar nicht gut wirken und bei manchen total. Und warum daher auch, glaube ich, dieses gemischte Bild manchmal in der Wissenschaft zustande kommt. So gut wirken die ja gar nicht, was unserer klinischen Erfahrung nicht entspricht.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Aber gleichzeitig gibt's natürlich Menschen, die auf bestimmte Antidepressiva auch nicht ansprechen. Und das hat aber wiederum nichts damit zu tun, dass, was ich dann manchmal höre, die haben mich als Versuchskaninchen benutzt, so, ja, nee, da hat jetzt wirklich keiner ein Interesse daran, dir 20 Medikamente nacheinander reinzudrücken, sondern es ist halt schwierig herauszufinden, das hat mit der Chemie im Kopf zu tun und der entsprechenden Chemie in dem Präparat, welches jetzt genau wirkt. Und wir wissen es noch nicht gut genug. Und das ist ja genau der Punkt an evidenzbasierter Medizin und Forschung und auch Therapiewirksamkeitsforschung, dass wir alle immer und ständig bemüht sind, bessere Wege zu finden, mehr zu verstehen, etwas, was nicht funktioniert, halt auch wieder auszusortieren, aber auch so ganz neue Unterformen von Depressionen zu entdecken, von denen wir vor 10 Jahren noch gar nichts gewusst haben.
Ja, ganz genau. Und abgesehen von so ein paar kleinen Auswüchsen nach rechts und links, wird's in der Gesamtheit der Dinge immer besser. Es wird immer besser. So lustig, ne? Als ich noch studiert habe, da hieß es, Depression hat keinen genetischen Faktor.
Wirklich?
Ja.
Was?
Na, das liegt nur daran, dass man in einer Familie aufgewachsen ist, wo schon so ein depressives Bild sozusagen herrscht. Das
die Mutti ist
Theorie.
Schuld.
Naja.
Es ist doch immer die Mutter, die schuld ist. Ach so, nee, also das war zu meinem Studium schon anders. Ja, so verändert sich das und das Beste, was wir versuchen können, ist, Depression immer besser zu verstehen und die Behandlung immer besser daran anzupassen.
Nicht jedes schlechte Gefühl, nicht jede schlechte Laune, nicht jede Traurigkeit, nicht jeder Appetitverlust und nicht jede Schlafstörung sind automatisch eine Depression. Ganz wichtig und für alles gilt, es gehört ein gewisses Zeitkriterium dazu. Offiziell muss man wenigstens 2 Wochen an einer Symptomatik leiden.
Und zwar die meiste Zeit des Tages in einem für die Person untypischen Ausmaß. So heißt es in der ICD-10.
Boah, du kannst das auswendig,
ja, wow. Natürlich, du nicht. Ja, und dann kann man sich schon mal an Fachmenschen wenden.
Und das ist, was wir im Zweifelsfall immer empfehlen würden. Und Franka, da wir ja gerade schon dabei sind zu erzählen, was es so für Änderungen gibt und wie sich alles entwickelt. Es gibt einen neuen Diagnosekriteriumskatalog.
Die ICD, die haben wir ja hier im Podcast schon häufiger mal erwähnt.
Und man kann noch die Nummer 10 benutzen, aber es soll langsam aber sicher die Nummer 11 benutzt werden. Mhm. Und da hat sich auch was getan, was Depressionen angeht. In meinem Verständnis auch zum Guten.
Nämlich? Und,
ja, es wird nicht mehr so einfach nur Kriterien gezählt. Mhm. Das war ja vorher so, ne?
Ja, stimmt.
Also ICD-10 bedeutete, man braucht 2 Hauptkriterien und wenn man 2 Nebenkriterien hat, ist leicht. 4 Nebenkriterien ist mittel und 6 oder mehr Nebenkriterien hat man eine schwere Depression. Das hat nicht gut hingehauen, manchmal.
Zumal, wir haben ja schon, glaube ich, jetzt deutlich gemacht, dass Depression wirklich viel mehr sein kann und ganz anders aussehen kann.
Genau. In der ICD-11 hat der Therapeut die Möglichkeit, von der Schwere der jeweiligen Symptome auszugehen oder von den Funktionseinschränkungen. Das heißt, du hast nicht viel mehr als vor allen Dingen eine schwere Antriebsstörung, aber die ist so hart, dass du so gar nicht aus dem Bett rauskommst, auch nicht, um deine Notdurft zu verrichten, dann ist das eine schwere Depression.
Okay.
Ja, mit den 2 Hauptkriterien, die noch dazukommen müssen. Aber das finde ich sehr viel näher am echten Leben. Und auch das ist eine Entwicklung zum Guten hin.
Ja. Okay, also ich hoffe, wir haben jetzt nicht mehr Verwirrung gestiftet als alles andere. Ich fasse trotzdem nochmal zusammen, falls du als Hörerin oder Hörer dich jetzt fragst, Depression, bin ich da etwa betroffen? Also zu den Hauptkriterien und dem, was die meisten Menschen erleben, die eine Depression haben, gehört die niedergedrückte Stimmung, der eingeschränkte Antrieb, der Verlust an Motivation, der Verlust an Interesse für Dinge, die dir sonst Freude gemacht haben oder Spaß gemacht haben. Dazu gehört meistens, dass du Schlafstörungen hast in die eine oder andere Richtung, also viel schlechter und weniger schläfst oder viel mehr. Und das Gleiche gilt für den Appetit, der verändert sich auch, meist in Richtung Appetitlosigkeit. In seltenen Fällen kann es aber auch sein, dass du viel mehr Appetit hast. Außerdem gehört dazu, dass du wahrscheinlich dich von anderen Menschen zurückziehst. Und oft merkst du als betroffene Person auch einen Knick in deinem Selbstwertgefühl. Und ich komme nochmal auf Thomas zu sprechen. Was bei Thomas am alleraugenscheinlichsten war, waren die ganz ausgeprägten Konzentrations- und Denkstörungen. Und ich habe deshalb mit Thomas gesprochen. Und hier kommt nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, weil ich begonnen habe, mit spannenden und interessanten Menschen über ihr Leben zu sprechen. Du wirst in Zukunft erstmal nur als Apple-User, I'm sorry, wir arbeiten noch dran, aber erstmal als Apple-User ein paar Bonusfolgen Psychologie to go zu hören bekommen, wenn du magst. Das Ganze nennt sich Psychologie to go, das Gespräch. Und da spreche ich unter anderem sehr offen mit Thomas, der von einer buchstäblichen Raketenkarriere in eine schwerste Depression gerutscht ist. Und ich spreche mit Edith, die nach der Flut im Ahrtal eine Traumafolgestörung entwickelt hat. Ich spreche mit Marc, der im Wald lebt seit über 10 Jahren, nachdem ihn ein Burnout erwischt hat. Und das sind Gespräche, in denen ich glaube, dass wir alle ganz viel lernen können, indem wir einfach zuhören. Und wenn dich das interessiert, dann halt mal nach diesen Bonusfolgen Ausschau. Du kannst die abonnieren und damit unterstützt du unsere Arbeit hier im Podcast. Puh, oh, das war aber jetzt eine Folge mit viel Infos und Gefühlswallungen meinerseits.
Ja, und einem gewissen Enthusiasmus meinerseits. Ich brenne durchaus für das Thema. Und Depressionen werden besser, heilen auch aus. Und das nimmt mich emotional immer mit und ich freue mich darüber, wenn das so ist.
Das stimmt. Das gehört zu unseren allerbesten beruflichen Momenten, muss man sagen.
So ist das, ja.
Ja. Okay. Wie immer, findet ihr einen Post auf Instagram unter franka_cheruti_psychologie. Und ich freue mich, wenn es da noch ein bisschen Austausch gibt.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-cheruti.de.